wie Kind war.
Das heißt aber
15,
schon.
16, da
stand aber nie etwas anderes.
Alles, was gegangen ist, haben wir gemacht.
Ternitzer Geschichtl.
Podcast 100 Jahre Ternitz. Im Dezember 2021 erzählte uns Harry Bravenetz aus seinem Leben als Eventmanager.
Lieber Harry, 2004 ist der Verein Eventkultur Ternitz gegründet worden. Du warst vorher beim AMS sehr lange Zeit, hast eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt mit Veranstaltungen, nehme ich mal an. Was ist dann passiert?
Das ist nicht ganz richtig, weil ich veranstalte eigentlich seit meinem 18. Lebensjahr hauptsächlich in der Musikszene. Also ich habe zu früheren Zeiten schon Osman Kurti, Ludwig Hirsch und so weiter für Jungsein in Niederösterreich und für die sozialistische Jugend veranstaltet und mache eigentlich alle Veranstaltungen in kultureller Art und Weise in Grafenbach eben seit meinem 18. Lebensjahr. Und die großen Geschichten waren auch schon in der Stadthalle Ternitz, in Wimpassing im Kulturhaus. Und somit bin ich eigentlich nie aus die Musikveranstaltungen rausgekommen. Das war halt ein geliebtes Hobby von mir, sage ich jetzt einmal. Ja. Und wie es passiert? Spät nächtens in der ehemaligen Pizzeria in Ternitz beim Erik Vogeltanz waren der Spickerpeter und der Bürgermeister nach einer Sitzung dort und ich war zufällig dort und dann sind wir ins Plaudern gekommen und das war der Beginn, wo wir gesagt haben, wir wollen in Ternitz ein bisschen mehr Kultur und ein bisschen eine modernere Kultur auch machen. Und zwei Monate später habe ich dann gekündigt gehabt mein AMS und im April 2004 habe ich auf die Gemeinde gewechselt.
Ist dir das leicht gefallen damals? Ist ja ganz eine andere Arbeitsmöglichkeit gewesen.
Ja, wobei im Prinzip habe ich gewusst, auf was ich mich einlasse dabei, weil ich es da schon längere Zeit gemacht habe. Und irgendwie war ein gewisser Wechsel, haben wir auch gesagt, da im Leben. Also ich war damals in Schwächert, allerdings mit der Zusage, dass ich noch zwei Jahre später wieder nach den Kirchen gekommen war, weil die Fahrerei war natürlich schon sehr mühsam. Aber ja, es hat sich ganz einfach so ergeben und es war halt sehr spannend für mich, was völlig Neues gemeinsam mit Peter Spicker, wo es schon klar war, dass er Kulturstadtrat auch wird, weil damals zu meinem Beginn war es noch die Hannelore Reiterer. Und der Peter ist dann auch erst im Laufe des 2004er Jahres dann Kulturstadtrat geworden. Wir haben jetzt wirklich alles auf völlig neue Beine gestellt, von der Gemeinde, die veranstaltet. Mit all diesen Hindernissen, mit Beschlüssen und alles im Vorhinein machen, was in dieser Szene ganz einfach nicht möglich ist. Weil wenn jemand auf Tour geht, muss sagen innerhalb von einem Tag ja oder nein ganz einfach. Ja. Und da hilft kein Stadtratsbeschluss, wenn der Stadtrat in zwei Monaten ist, ja.
Und was du sagst mit politischer Unterstützung, es ist halt doch, der Kulturbereich ist halt immer wieder ein Bereich, in dem man kämpfen muss, oder? Hast du nicht auch das Gefühl?
Ja, auf jeden Fall. Also du musst immer wieder dranbleiben, dass du deine Förderungen von überall herkriegst, weil wenn du jetzt Kultur machen willst, du wirst es nicht positiv gestalten können ohne Förderungen, ganz einfach. Da ist absolut notwendig, dass du einen hast, der einmal voll hinter dir steht, so wie die Gemeinde bei uns das macht. Und man hat halt eins auch feststellen müssen in den Jahren, als Sponsoring von Firmen, von den Banken, von dem auch sehr unterstützt werden. Ja. Aber wenn ich das auf den Betrag von 2008 bis 2010 heute halten kann, ist es eine erfolgreiche Verhandlung gewesen, ganz einfach. Ja. Mhm. Also auch da sind die Mittel nicht mehr so großzügig, wie es Geld noch vor 10 Jahren, 15 Jahren, oder sogar noch vor meiner Zeit, in der nicht vor über 20 Jahren gesessen ist. Und umso schwerer ist es natürlich auch, es wirklich auch Kleinkunst zu machen, weil da wirst du nie ein Geld verdienen damit, ganz einfach.
Harry, ich habe im Internet recherchiert und ich habe herausgefunden, dass du eigentlich vor 1996 bis 2005 hast du aufgelegt im Jazzpub. Also, dass du DJ warst, das war gewusst, aber dass das schon so lange ist, in Wirklichkeit.
Ja, also ich war lange Zeit im Jazzpub, meine Wochenenden dort verbracht, als einer von drei DJs immer dem Radl Grenz an, ganz einfach. Ja, Musik war immer für mich eine ganz wichtige Sache in meinem Leben. Ja, egal jetzt, ob als DJ oder ein bisschen mithelfen am Festivalgelände unten, ganz einfach. Also da haben wir unsere Finger immer ein bisschen im Spiel gehabt, ganz einfach. Mit Ideen, wer könnte kommen und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Also war eine spannende Zeit und deshalb bin ich es auch wirklich gewohnt, in der Nacht zu arbeiten. Ja. Und es hat mich jetzt eben nicht schockiert, die Wochenenden auch da bei den Veranstaltungen zu verbringen.
Die erste Veranstaltung war 2005 die Global Griners.
Genau, ja, das, die Global Griner.
Ja, danke.
Die Global Griner war der Start und die waren damals eigentlich sehr bekannt, weil sie diese Volksmusik mit X, wie man so schön gesagt hat, sehr populär gemacht haben und auch in diesem Jahr zum Song Contest gefahren sind. Das heißt, wir waren so eine der letzten Veranstaltungen vor dem Song Contest und haben die Stadthalle eigentlich absolut gefüllt gehabt und so ein bisschen diesen neuen Stil einmal zu präsentieren.
Wie waren da die Erwartungen an die erste Veranstaltung? Ich stelle mir das ein bisschen spannend vor, oder? Wenn man beginnt.
Kommt jetzt gar nicht sagen, spezielle Erwartungen. Hauptsächlich halt, dass wir alles so organisieren, dass alles passt. Begonnen jetzt für die Besucher, für die Band, dass man die Wünsche der Band erfüllt auch, mit wo jeder seine eigenen Schmankerl ganz einfach hat und man sich wirklich auf alles einstellen muss. Ist doch eine der größeren Bands in Österreich gewesen damals und ja, hat aber recht gut funktioniert, muss man sagen. Ja.
Mhm. Wie waren die Rückmeldungen?
Ja, sehr gut. War wirklich super und ist sehr gut angekommen, ganz einfach bei den Leuten.
Die zweite Veranstaltung, da war ja was anderes. Das waren ja die Comedy-Hirten und da ist ja was passiert. Kannst du über das erzählen?
Ja, ja. 3 Tage vorher haben wir leider einen Anruf von Ö3 bekommen, weil das ist damals über Management Ö3 gelaufen. Also es waren ja die Ö3-Comedy-Hirten, dass einer der Künstler ganz einfach nicht auftreten kann und somit das ganze Programm nicht möglich ist. War sehr spannend bei der zweiten Veranstaltung. Stadthalle natürlich restlos ausverkauft, weil Comedy-Hirten sind täglich in Ö3 gelaufen. War im März und war mega viel Schnee und mein Kollege, der Helmut Fink und ich sind mit die verschoben auf und sind im Schnee, da gibt's noch ein paar historische Fotos, wie wir am Schneehaufen oben stehen bei den Plakatständer und alles überpickt haben innerhalb von einem Tag. Wir damals auch noch nicht so tough unterwegs waren mit Kartenprogrammen, mit Internet und so weiter, alles auch für uns am Anfang gestanden ist. Allerdings, Ternitz war sicherlich nie mehr so oft im Radio in Ö3 zu hören, weil sicherlich stündlich dreimal gebracht worden ist, dass die Comedy-Hirten verschoben worden sind, weil es ja sehr in ihrem eigenen Interesse war und das ja wirklich unter Ö3-Comedy-Hirten gelaufen ist. Wobei es ja dann noch eine ganz, ganz böse Hinten-Nach-Story gibt, wo ich sehr viel Glück gehabt habe. Zum Glück bin ich nicht immer im Büro gewesen und damals hauptsächlich über Festnetz erreichbar war und die auch nur meine Festnetznummer gehabt haben. Und der Callboy, der Gernot Kulis, dieser alte Lausbuer, mich natürlich vor der zweiten Veranstaltung in der Früh anrufen wollte und mir nochmals die Veranstaltung absagen wollte. Ja. Und der zu mir gesagt hat, du hast ein schönes Glück gehabt, dass ich dich nicht erwischt habe. Es war spannend gewesen, wie du reagiert hast. Und wir waren auch bei der ersten Veranstaltung dort, aber wir haben es damals wirklich geschafft, bis auf 7 oder 8 Leute, die gekommen sind, das so zu kommunizieren, dass keine Leute bei diesem ersten Termin dort waren und es hat keiner die Karten zurückgegeben und wir waren dann beim zweiten Termin auch wieder restlos ausverkauft. Mhm. War ein sehr spannender Start.
Man lernt ja noch mit solchen Situationen umzugehen, oder? Weil das wieder nicht, das war vielleicht das erste Mal, aber nicht das letzte, oder? Dass halt so schnell reagieren hast müssen.
Genau. Ja. Und vor allem, wie gesagt, damals auch unsere ganze Infrastruktur bei Weitem noch nicht so weit war, wie sie heute ist, ja. Mit 1400 Newsletter-Adressen, was du einschreiben, was sie gibt, Knopfdruck und die Leute haben das ganz einfach, ja. Leute, die auf deine Homepage schauen, das war alles noch in den Kinderschuhen damals eigentlich, ja. Mitten im Aufbau begriffen. Und darum muss ich sagen, war man recht stolz, dass wir das so overtraut haben. Und für mich auch eine völlig neue Situation war. Bis dahin habe ich alles durchführen können, was war.
Weißt du noch, wer da mitgearbeitet hat in der Anfangszeit?
Ja, da war natürlich der Fink Helmut, der dezidiert mein Kollege da war. Waren hauptsächlich Gemeindebedienstete, die Fink Judith, die immer und überall auch dabei war, unser Obmann, der Spickerpeter, der auch bei den meisten Veranstaltungen mit dabei war und uns auch sehr unterstützt und geholfen hat. Wir haben zum Glück einige Leute auf der Gemeinde immer gehabt, die halt einmal dabei waren, dann wieder nicht, je nachdem, wie sie Zeit gehabt haben, ganz einfach. Ja. Sind auch schon sehr viele in Pension jetzt davon in der Zwischenzeit.
Weißt du noch, wie viele Veranstaltungen es gegeben hat im ersten Jahr?
Ja, da hatten wir gigantische 20 Veranstaltungen.
Und wie viele sind es heute? Ich meine, heute ist ein schwieriger Begriff.
Heute ist ein schwieriger Normalfall. Ja, so im Normalfall spielen wir jetzt zwischen, sag ich mal, 70 und 75 Veranstaltungen im Jahr. Im 2010er Jahr waren wir ja völlig durchgeknallt, muss ich sagen. Da haben wir 92 Veranstaltungen gehabt. Also das war so der absolute Wahnsinn. Das war aber das dritte Jahr vom Kulturkeller. Und da hat sich sehr viel auf der Kleinkunstschiene abgespielt. Aber so zwischen 70 und 75 ist so das, was wir wirklich jedes Jahr veranstalten.
Wie ist es dazu gekommen, dass das Programm so groß geworden ist?
Kulturkeller war sicherlich ein großer Grund dafür, ja. Weil, wie gesagt, für mich war immer Kleinkunst wichtig. Und auch speziell jetzt lokale Künstler zu fördern jetzt. Egal, ob jetzt Musik, ob Kabarett, ob Lesungen. Es ist ganz einfach was notwendig ist, weil immer weniger Auftrittsmöglichkeiten für die Künstler bestehen. Früher hast du 10 Lokale gehabt im Bezirk, die live gespielt haben. Das ist völlig verloren gegangen. Also es gibt so gut wie keine Möglichkeit mehr, irgendwo aufzutreten. Und war auch damals schon so. Also die Zeit hat damals wirklich begonnen. Und es hat noch sehr viele Bands gegeben. Gibt nach wie vor auch genügend Bands, aber damals war das wirklich ein gewisser Boom, wo die Auftrittsmöglichkeiten gefehlt haben. Wir haben eigentlich schon 2005 damit begonnen, mit der Serie Homestage, wo im damaligen Beisel Komarhin, im Soe hinten, immer 2 Bands gemeinsam auftreten sind. War recht lustig dort, weil dort haben wir wirklich alles hinstellen müssen. Dort haben wir eine Bühne aufbauen müssen, dort haben wir Technik aufbauen müssen. Und das immer nur für einmal und dann alles wieder anbauen. Die schweren Elemente vom Kulturhaus Potschach immer wieder aufführen, runterführen. Und war aber ganz, ganz super, weil man gesehen hat, das Lokal hat damals auch noch sehr gut floriert. Und somit haben wir, sage ich mal, sehr viele Gäste gehabt, die dann eingegangen sind, weil was los war in Soe ganz einfach. Und von dem lebt halt auch die Kultur ein bisschen. Und das ist auch heute das Problem, dass es keine Szene gibt, weder in Dernitz, noch in den Kirchen, noch sonst irgendwo. Und somit dir die Zufallskunden, sage ich jetzt einmal, füllen. Der sagt, okay, hört sich gut an, oder warum stürmen da jetzt 20 Leute nach hinten? Ja? Das ist halt nicht mehr der Fall. Zu uns muss jemand ganz bewusst herkommen zu dieser Veranstaltung.
Warum ist das so warm?
Es gibt immer weniger Lokale, ganz einfach. Es ist die ganze Lokalszene weniger geworden. Es ist natürlich auch so, für einen Gastronomen ist das Wichtigste, dass er immer einen Umsatz macht. Ja. Da ist es halt leichter, vielleicht mit einem DJ zu arbeiten und nicht alles extra immer aufbauen. Stunden vorher Soundcheck. Auch eine junge Band sollte ein bisschen Geld kriegen. Das war auch immer eines unserer Mottos. Das heißt, dass immer ein bisschen was auch für die Bands da ist, ganz einfach. Es ist ja, wie gesagt, nicht so einfach, ist alles zu veranstalten, alles anzumelden und so weiter und so fort.
Weil ihr habt ja in Wirklichkeit auch keinen Gewinn damit gemacht.
Kostet nur Geld. Also je kleiner, umso prozentuell höher sind die Kosten natürlich. Ja. Wobei wir immer probiert haben, die Preise bewusst niederzuhalten. Wir haben immer Beteiligungsmodelle mit den Künstlern und sprechen uns auch mit den Künstlern eigentlich immer um in Eintritt, wie schaut es aus. Weil die wissen oft am besten, was zahlen meine Leute für ein Konzert, ganz einfach. Ja. Und dass wir da immer relativ niederblieben sind. Also bei der Homestage haben wir, ich kann mich erinnern, mit 2 Euro Eintritt angefangen. Also da ist es eigentlich auch hauptsächlich darum gegangen, dass wir Leute hinbringen, dass wirklich was los ist und nicht die Bands vor 15 Leuten im Komarhin so spielen, was relativ fad gewesen war.
Gibt es die Bands noch, was du damals gespielt hast?
Ja, ja. Als erste Homestage-Programm im Herbst 2005 war am 15.10. der Kleintierzuchtverein, lokale Band von uns da, und Herbstrock, eine Neustädter Band, wo man damals eigentlich geglaubt hat, dass die relativ durchbrechen dann. Haben dann auch ein bisschen durchgebrochen, aber war dann auch relativ bald aus. Am 12.11. Foku Helmi, ebenfalls eine lokale Band, ja, und die Basker Space, eine Wernitzer Band. Und am 17. Dezember Granz Kagora, eine Band aus dem Bezirk, die es gemacht hat. Und die Kurgets, die uns heute noch treu sind und 16 Jahre später immer noch unterwegs sind.
Ich denke, es ist ja witzig zum Vergleichen, wie wenn du jetzt mit so professionellen Künstlern zusammenarbeitest und da wieder welche, die was ganz am Anfang stehen. Was ist denn lieber, oder kann man das gar nicht so sagen?
Nein, das kann man nicht so sagen. Es ist halt ganz was anderes. Es ist oft mit jungen Künstlern schwerer sogar zum Arbeiten, weil wenn du das da wirklich professionelle oder sehr bekannte Band da hast, die gibt dir im Vorhinein eigentlich genau an, was sie haben will. Ja? Du hast Tontechniker dabei, du hast Lichttechniker dabei. Ja? Mhm. Haben wir auch bei den kleinen Bands, aber speziell am Anfang war das auch noch sehr amateurhaft. Du weißt alles viel mehr bei grossen Sachen wie bei kleinen Sachen, sind oft die Überraschungen viel, viel größer. Ja?
Kannst du irgendwas erzählen aus dem großen Erfahrungsschatz?
Ja. Wir haben nicht einmal gehabt, wo ein Teil von Schlagzeug einmal nicht da war, ganz einfach. Dann haben wir eben das Glück, dass wir mit der Musikschule zusammenarbeiten können. Damaligen Direktor Gesthofer Ernstl angerufen, wie schaut's aus mit einer Bassdrum? Ja, warte, komm und gib das außer. Und lauter solche Dinge. Wir damals auch nicht die Ausstattung gehabt haben, was wir heute ja eine Grundausstattung an Technik da ist. Wir haben eine eigene Mikrofonie, wir haben Boxen, wir haben im Kulturkeller eine fixe Anlage drin stehen. Ja, so haben wir halt immer wieder Sachen gefällt, ganz einfach, ja. Und das wurde immer recht spannend. Was da bei einem großen Gig nicht passiert ist, weil da hast die Technik einer großen Firma gegeben und da ist alles da gestanden, ganz einfach, ja. Mhm. Da hast du dich nicht um das kümmern müssen, da hast du halt hauptsächlich deine Dinge mit den Künstlern erledigen müssen, ja. Zum Beispiel ein Peter Cornelius, der sehr introvertierter Typ ist und du einmal einen 20-seitigen Rider kriegst, was du alles zu erfüllen hast, begonnen vom Hotelzimmer, wie das ausschauen muss, in welchem Winkel der Fernseher steht, wann die Kirchenglocken nicht läuten sollen, mhm, und absolute Ruhe in der Garderobe, nicht einmal die Band Kontakt zu ihm gehabt hat, aber er das braucht, um sich zu konzentrieren, ganz einfach auch, mhm, ja. Ganz spezielle Speisewünsche um nach dem Konzert, was in der Netz natürlich nicht besonders einfach ist, um 0 Uhr noch den Fisch dort zu servieren.
Kriegst du die Eigenheiten von den Künstlern auch mit?
Ja, absolut.
Hat es welche gegeben, wo du sagen würdest, sofort mit denen würdest du da ein Bier trinken gemeinsam?
Ja, ich muss sagen, ich habe mir einen meiner größten Wünsche erfüllt, weil mein absoluter Lieblingskünstler, wirklich jemand, der für mich musikalisch tiptop ist und auch mit einem der größten Künstler, also mit James Brown, jahrelang unterwegs war, in der guten 70er-Jahre-Zeit alle Lieder für ihn geschrieben hat, Fred Wesley, würde ich schon sehr gerne wieder mal treffen, ganz einfach. Weil ich habe ihn vom Flughafen abgeholt, wir haben ein sehr gemütliches Gespräch gehabt, sind noch einer zusammengesessen, jederzeit. Also das würde ich auch gerne jetzt machen, also das würde mich sehr lusten. Und um einen zweiten zu nennen, das war der Klaus Doldinger, den wir uns auch gleich im ersten Jahr geleistet haben, im 2005er Jahr. Und dann noch einmal 2019, wie er in 80er schon vorbeigehabt hat. Also das sind absolute Musikikonen, wo die Musik uns alle überleben wird, ganz einfach. Und beides völlig entspannte Menschen sind, ja. Mhm. Also bei einem Soundcheck, wenn was nicht passt und nicht nervös werden, völlig ruhig sein, da siehst du, das ist wahre professionell bis zum geht nicht mehr, ja. Sehr darauf bedacht, dass alles passt, ganz einfach auch. Und wenn einmal was nicht passt, dann sagt er da das völlig ruhig und entspannt, ja. Was bei anderen Künstlern vielleicht ein bisschen anders ist, die glauben, sie sind's das.
Ja, du bist ja schon auf einer Schiene, die kann man schon so einordnen von der Musikrichtung her, also auch was du am Konzert präsentierst. Aber trotzdem gibt es dann auch immer wieder so Bereiche, die was du einfach machen musst. Das war ja, das sind die Schlagergeschichten und
auch,
sowas, was halt nicht so ist.
Na, wobei, es ist, ich sage jetzt einmal, es ist 80% der Sachen jetzt nicht unbedingt das, was ich privat zu Hause her, ja. Man muss halt auch alles veranstalten. Und uns war immer wichtiger, total eine breite Palette an Veranstaltungen zu uns zu bekommen. Und das ist ja die einzige Möglichkeit, wie du über 70 Veranstaltungen im Jahr machen kannst. Wir sind nicht in einer Stadt. Wir sind kein Jazzclub, ganz einfach, ja. Wir haben nicht die Lokalitäten und auch nicht die Leute, die immer zum selben kommen. Grundidee war schon da gewesen, mit dem Kulturkeller sowas Ähnliches zu erreichen, aber das hat man relativ bald gesehen, dass das nicht funktioniert, ja. Weil die Leute ganz einfach wirklich herkommen mussten und das eben auch kein Lokal war, das dauernd offen gehabt hat, ja. Mhm. Und deswegen auch ist natürlich speziell der Schlagerbereich immer ein Bereich gewesen, der für uns immer im finanziell schwarzen Bereich war. Das heißt, ich sage jetzt einmal, als Nockalm-Quintett oder der Andi Borg hat ein Jahr Kulturkeller finanziert. Und Publikum in diesem Bereich ist genügend da. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt irgendwas jetzt besser, schlechter ist, sondern ganz einfach, mir gefällt was besser und ich persönlich, was gefällt mir eben nicht so gut, ganz einfach, ja. Aber von dem muss dem von der Veranstalterseite ganz einfach völlig wertfrei herangehen, denke ich mal.
War da nicht immer ein bisschen ein Konkurrenzdenken da? Weil früher haben halt die Vereine die Veranstaltungen gemacht und jetzt bist es du, der was die Hallen füllt.
Nein, also das stimmt überhaupt nicht. Das, was wir machen, ist in die Vereine eher weniger passiert. Das heißt, die Vereine machen nach wie vor ehrnere Veranstaltungen. Es ist sogar anders geworden, dass sehr viele Vereine mit uns gemeinsam die Veranstaltungen machen. Das heißt, das hat einige Zeit gedauert, bis selber auch die Vorteile gesehen haben. Es haben einmal die ersten angefangen, mit uns gemeinsam zu veranstalten und haben dann eigentlich gesehen, dass sie sich sehr viel Bürokratie da sparen, weil wir das eigentlich bei uns eben über 70 Mal im Jahr machen, ganz einfach. Und sie sich damit noch mehr aufs Künstlerische konzentrieren können, ja. Und wie gesagt, wir sind da eigentlich nie in diese Art der Veranstaltungen eingekippt, die jetzt die Vereine bei uns haben. Also wirklich jetzt ganz, ganz bewusst. Es war für uns immer klar, Jänner, Februar, also Faschingszeit, Parade ruht bei uns, ja. Weil da ist die Ballsaison, da ist jeden Samstag ein Ball von der Feuerwehr, vom Musikverein. Das war für uns auch immer die Ruhezeit, wo wir gesagt haben, aus Fasching machen wir nichts, weil da ist das, was du wirklich gleichzeitig was machst, ja. Ansonsten sprechen wir sie ja mit den meisten Vereinen recht gut an. Und wie gesagt, sehr viele Kulturveranstaltungen laufen jetzt schon über uns oder eben gemeinsam mit den Vereinen. Aber wie gesagt, es geht eben darum, all diese bürokratischen Hürden sind ja viel größer geworden im Gegensatz zu früher mit Anmeldungen, mit Aufpassen und so weiter und so fort. Und das wird, glaube ich, schon sehr geschätzt und es wird sehr viel über uns auch abgewickelt. Was mich auch sehr gefreut, weil wir somit auch in einem permanenten Austausch mit den örtlichen Vereinen auch sind.
Harry, gibt es irgendeinen Künstler, den du noch gerne irgendwann noch gerne jetzt bringen würdest?
Ja, da gab es schon ein paar, falls ich große Sponsoren kriege, ja. Ja, so ein absoluter Traum von mir war noch Brian Ferry mit Roxy Music. Da war ich schon einmal wirklich Traum. Ist aber dann natürlich finanziell gescheitert, weil sich das bei Weitem nicht ausgeht. Und was mir auch lustig hat, war der Max Rabe mit seinem Palastorchester. Aber auch da sind wir finanziell nicht wirklich dabei.
Ja, wenn du da zum Beispiel jetzt so viel Geld hättest, bist
sicherlich, also Brian Ferry würde da spielen, für mich jetzt. Ja. War gar keine Diskussion drüber. Was mir auch von österreichischer Seite war Bilderbuch, weil das tut mir auch ein bisschen weh, da war ich genau um 3 Monate spät dran. Die habe ich schon am Radar gehabt, haben wir auch schon verhandelt gehabt und dann ist die erste große Deutschland-Tour gekommen und ab dem Moment waren es für uns leider nicht mehr leistbar, ganz einfach. Ja.
Du gehst ja privat auch auf Konzerte.
Ja, ich will ja selber auch was hören, weil bei einer Veranstaltung habe ich relativ wenig von dem Konzert.
Ja gut, du hast mehr davon als wir andere, weil du lernst zum Beispiel die Künstler
kennen. Genau, aber vom Konzert selber kriege ich gar nichts mit oder ist vor einem Kabarett. Und es ist schon was anderes, wenn ich privat dort sitze. Dort kann ich halt die Musik ganz einfach genießen. Ich bin weiterhin viel auf Konzerte in Wien unterwegs, was jetzt Wien auch den Vorteil hat, dass du dort eben jeden Tag spielen kannst, was ja bei uns hauptsächlich ein reiner Wochenendbetrieb ist. Das heißt, ich freue mich über alle Konzerte, die unter der Woche sind, weil ich da eben nicht arbeiten muss, ganz einfach. Mhm. Ja.
Gibt's irgendetwas, das du anders machen würdest?
Nein, eigentlich nicht. Also unter diese Bedingungen, die sind, die eben gegeben sind, ganz einfach. Wir arbeiten eben sehr eng mit der Gemeinde zusammen. Ja. Mhm. Durch den Verein haben wir eben unsere Freiheiten in einer gewissen Art und Weise. Wir sind mit dem Budget beschränkt. Ja. Mhm. Die jetzt nicht viel anders machen. Ja.
Danke, Harry.
Konzept und Inhalt Magister FH Gabriele Heiden und Robert Graf. Musikalisches Geleit Leopold Eibel. Technische Umsetzung Robert Graf.